Gartenradio. Mitten im Grünen.
Goldgelb, Maisgelb, Bernsteingelb, Zitronengelb, Vanillegelb, Ockergelb. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile die schönsten Gelbtöne aufzählen und trotzdem zucken wahrscheinlich viele zusammen, wenn sie diese Gelbtöne in Form von Schlüsselblume, Sonnenhut oder Mädchenauge in ihren Garten lassen sollen. Denn bei der Farbe Gelb im Garten scheiden sich die Geister. Bloß kein Gelb, Frau Pelz. Diesen Satz hat auch die Landschaftsarchitektin Petra Pelz schon oft gehört. Sie ist ein Star unter den Gartenplanern und Planerinnen. Als erste Europäerin überhaupt hat sie im Jahr 2005 den amerikanischen Landscape Design Award gewonnen. Der Titel Garden Designer des Jahres kam im Jahr 2021 im Rahmen der Buga Erfurt dazu. Genauso wie die Auszeichnung für den Garten des Jahres, ein Privatgarten bei Hannover, den sie zusammen mit ihrem Kollegen Peter Berg gestaltet hat. Und Petra Pelz hat ihrer virtuellen Fangemeinde mal die Frage gestellt, was haltet ihr von Gelb? Was dabei rausgekommen ist, welche Wirkung Gelb im Garten auslöst und welche Rolle Gelb in ihrer fast 50 Jahre langen Gartenerfahrung gespielt hat, verrät sie uns in dieser Folge. Petra Pelz lebt auf dem Land bei Hannover in einem ehemaligen Gutshof, der aus Haupthaus, mehreren umgebauten Stallungen und Wirtschaftsgebäuden besteht, mit viel Wiesen und Bäumen dazwischen. Aus den langgestreckten, rot geklinkerten Gebäuden mit den weißen Fenstern sind freundliche Reihenhäuser geworden. Als ich klingele, bittet sie mich hinters Haus. Ich bin überrascht. Die Terrassen der Häuser schweben etwa in 1,5 Meter Höhe über einem gemeinschaftlichen Naturraum. Eine mächtige Trauerweide an einem kleinen See, ein Steg mit Boot, eine Wiese mit gelbem Löwenzahn. Aber zu den Häusern gehört kein eigener Garten. Ich bin ein bisschen von den Socken, dass Petra Pelz eine Terrasse hat und keinen Garten.
Ja, das ist tatsächlich eine Entscheidung gewesen. Wir hatten ein Haus und das war uns einfach zu groß. Das war riesig für zwei Personen. Und wir haben gedacht, wir ziehen in eine schöne Wohnung und das haben wir jetzt auch. Und das sollte eigentlich jetzt erstmal eine Zwischenstation sein und vielleicht habe ich auch irgendwann wieder einen Garten und ich brauche jetzt kein Rasenmähen und kein Unkraut mehr machen. Und das genieße ich eben auch mal. Ich meine, ich habe mich mein Leben lang auch ganz schön gequält und jetzt ist im Moment erstmal gut und ich glaube, irgendwann kommt die Sehnsucht wieder, auch Scholle unter den Füßen zu haben und Ideen umzusetzen und ich denke mal, dann freue ich mich darauf auch.
Wir wollen ja heute über die Farbe Gelb sprechen und du hast vor einer Zeit mal im Internet eine Umfrage gemacht, was haltet ihr von Gelb? Und da hast du dich gewundert, wie es da abgegangen ist. Was war da los?
Ja, irgendwie Gelb scheidet irgendwie die Geister und erhitzt die Gemüter, weil es gibt Menschen, die lieben Gelb und es gibt Menschen, die hassen Gelb. Und viele meiner Kunden tatsächlich möchten gerne kühle Farben im Garten haben. Aber Gelb gehört irgendwie für mich zum Frühjahr dazu und auch zum Herbst. Und das kommt ja auch auf das Gelb an und es kommt drauf an, was man daraus macht, wie man Gelb verwendet.
Was kam denn dann im Internet für Pros und Kontras?
Also irgendwie haben die meisten sich geoutet, dass sie Gelb mögen. Aber die Erfahrung mit meinen Kunden ist eben eine andere. Wahrscheinlich haben die anderen sich zurückgehalten.
Es sind ja bei den Ja's zu Gelb auf deiner Seite nachzulesen, dass Gelb Sonnenlicht und Sommer, Heiterkeit, Energie und Tatkraft bedeutet, dass Gelb froh macht. Und bei den Neins, dass Gelb aufdringlich und grell ist und die Harmonie im Garten stört. War das oft so, dass deine Kunden gesagt haben, bloß kein Gelb, Frau Pelz?
Ja, doch, schon öfters. Das hat mich immer gewundert, weil, also ich liebe Gelb. Also klar kann Gelb sehr aufdringlich sein, sehr laut und dominant. Aber wenn man es richtig kombiniert, kann es auch sehr frisch, sonnig und freundlich wirken.
Was bedeutet das dann für dich, wenn jemand sagt, Frau Pelz, kein Gelb? Auf einer Gartenschau ist das auch schon mal passiert?
Auf einer Gartenschau eigentlich noch nicht. Aber sonst so im Privaten, da sind die Menschen natürlich leidenschaftlicher, weil es um ihren eigenen Garten geht und um ihre eigenen Vorlieben natürlich auch. Und manchmal versuche ich im Frühjahr ein zitroniges Gelb dazwischen zu schummeln, weil so ganz ohne Gelb, finde ich, passt das manchmal auch nicht. Aber ansonsten richte ich mich natürlich schon danach, was der Kunde möchte.
Aber hast du dich mal gefragt, woran es liegen könnte, weil Gelb laut ist. Oder dann gibt es ja welche, die sagen, das steht für Neid. Woran könnte das liegen, dass das Gelb so eine Wirkung hat?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass Gelb in dieses satte, reine Gelb in Masse, wie ich das ja manchmal auch verwende, schon sehr aufdringlich sein kann. Gelb ist ja auch eine Signalfarbe und steht für so Achtung. Also es ist schon manchmal sehr laut und dominant und nicht jeder mag das. Ich glaube, das kann man gar nicht so begründen. Das ist so eine Empfindungssache.
Genau, Farben sind Empfindungssache, sagen die Psychologen. Nicht nur, weil tatsächlich jeder Mensch Farben anders sieht, sondern weil unsere individuellen Erinnerungen festlegen, was uns eine Farbe bedeutet und wie Farben auf unsere Gedanken und unsere Gefühle wirken. Wobei wir die Ursache für diese Wirkung nur selten erkennen und benennen können. Wir spüren zwar, dass wir zum Beispiel gelb, hässlich oder heiter, negativ oder optimistisch finden. Aber warum? Das können wir selten klären. Wer weiß schon, warum Johann Wolfgang von Goethe zur Stimmungsaufhellung an grauen Wintertagen empfahl, die Welt durch gelbes Glas zu betrachten. Oder wieso Vincent van Gogh immer wieder gelbe Sonnenblumen malte und Claude Monet ausgerechnet mit seinen gelben Seerosen weltberühmt wurde. Wir haben jedenfalls mal auf der Terrasse von Petra Pelz mit Blick auf den gelben Löwenzahn darüber gesprochen, ob sich Gelb als roter Faden oder nur als gestrichelte Linie durch ihr Gärtnerleben gezogen hat. Du hast ja angefangen mit einer Gärtnerlehre. Damals in Magdeburg, weil du nicht wusstest, was du sonst machen sollst. Stimmt das?
Ja, das stimmt schon. Also meine Mama, die war gartenverrückt und wie das heute auch so ist mit den offenen Gärten, die ist mit Freundinnen immer und hat sich Gärten angeguckt. Und ich wusste damals, ich war 14, 15, als ich mir einen Beruf suchen musste. Und ich hatte natürlich überhaupt gar keine Vorstellung, was ich werden wollte. Und meine Mutter, wie das manchmal so ist, die hat dann praktisch ihren Wunsch auf mich projiziert und hat gesagt, Kind, das ist doch schön, werd doch Gärtner, das ist ein toller Beruf. Und naja, da ich eben so unsicher war, habe ich gedacht, ja, dann kann ich später vielleicht auch mal Gärten planen. Also das gab es ja in der DDR auch schon, dass man halt studieren konnte, um Gärten zu planen. Und dann habe ich mich da einfach so ein bisschen treiben lassen, ohne richtig zu wissen, was auf mich zukommt.
Was für eine Ausbildung hast du denn gemacht? Gab es das schon mit Staudengärtnerin und Friedhofsgärtnerin?
So ganz spezialisiert gab es das nicht. Es gab Erwerbsgartenbau und es gab Landschaftsgärtner. Also das hieß damals anders, aber im Grunde genommen habe ich eine Gärtnerlehre als Landschaftsgärtner gemacht. Also richtig mit Mauern und Platten legen und Pflanzen und Erdarbeiten. Wir haben dann auch Gehölze geschnitten. Im Grunde genommen die ganze Disziplin des Garten- und Landschaftsbaus durchlebt und wir haben ja auch Noten darauf gekriegt.
Kannst du dich noch an Noten erinnern? Im Mauern oder im Gehölz schneiden?
So ganz genau weiß ich es nicht, aber in der Lehre habe ich wirklich gute Noten gehabt und konnte dann auch zum Studium gehen ohne Probleme und hatte dann schnell einen Platz.
Aber so mit 14, 15, 16, das war dann schon eine ganz schön schwere Arbeit, mit der du da angefangen hast.
Das ist eben diese Ausbildung, die man dann macht. Das ist ja heute nicht anders. In der DDR gab es ja auch diese Bossensteinmauern. Das waren so 80 cm große Betonsteine, die mussten wir verlegen, natürlich zu zweit als Mädchen. Und wir haben auch gelernt, die mit dem Scharia-Eisen zu bossieren und so. Also das im Grunde genommen, dieses Raue da vorzuholen. Also wir haben richtig handwerklich und manchmal ganz schön schwer gearbeitet auch.
Aber es muss dir was gefallen haben, sonst hättest du ja nicht weitergemacht. Was war es denn so, was dir dann Freude gemacht hat?
Also ich war schon immer sehr praktisch veranlagt einerseits und sehr handfest. Auf der anderen Seite hatte ich schon immer viel Fantasie. Und als junger Mensch ist mir das manchmal auf die Füße gefallen. Also vielleicht haben manchmal welche gesagt, die spinnt oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich mich einfach dann auf das Studium auch gefreut, weil man sich einfach da Gärten ausdenken konnte und das miteinander verbinden konnte, das Praktische mit diesem Kreativen. Das hat mich eigentlich immer vorangetrieben auch, weil man dann Ideen hatte und versucht hat, Dinge umzusetzen.
In Erfurt hast du dann studiert Gartenbau.
Das war Ingenieur für Garten- und Landschaftsgestaltung an der heutigen Fachhochschule in Erfurt.
Welche Rolle spielten da die Farben? Also Gelb, war das zum Beispiel damals auch schon Thema oder hat sich da keiner für interessiert?
Ich glaube, Farben spielten da nicht so eine Rolle, sondern alles sehr technische Gestaltung mit Pflanzen war nur ein Aspekt. Wir hatten damals so ein kleines Arboretum, das gibt es heute noch, so einen kleinen Schaugarten, den die Studenten selbst auch anlegen konnten. Aber Farben waren da zweitrangig. Wir mussten erstmal alle anderen Grundlagen lernen. Die ganze Bautechnik eben, wie man Pergolen baut, Pflasterflächen, Mauern, wie man das halt bautechnisch umsetzt und gestalterisches natürlich auch.
Und danach hast du dann erstmal im VEB?
VEB Tiefverkehrs- und Freiflächenbau. Da habe ich meine Ingenieurarbeit geschrieben und da hatten wir so große Wohngebiete im Neubaugebiet Neu-Olvenstedt. Und ich hatte dann auch gleich Verantwortung mit einer Schlosser, einer Maler und einer Tischlerbrigade, so hieß das damals, ja, und musste die anleiten. Und natürlich war ich 21 und das war schwierig. Das waren große Kerle, die man da dann einfach als Chef leiten sollte. Und da hatte ich natürlich erstmal meine Probleme, aber ich hatte tolle Meister, die mich unterstützt hatten. Dann hat man so eine Kostenstelle gehabt und musste sozusagen eigenverantwortlich Ausstattung herstellen lassen. Und es gab ja damals nichts. Es war ja DDR-Zeit, es gab keine Farbe, es gab keine Schrauben. Und da musste man eben auch sehr kreativ sein. Und das habe ich natürlich ganz gut hingekriegt. Aber ansonsten war es natürlich ein ruppiger Ton, wie das so auf einer Baustelle ist. Wir hatten auch Tiefbauer und Gleisbauer. Das war praktisch die Bauabteilung. Ja, da musste man sich ganz schön durchkämpfen.
Und wie lange hast du das dann gemacht?
4 Jahre. Dann bin ich ins Gartenamt gekommen, der Stadt Magdeburg. Und da war ich dann auch mehrere Jahre. Und dann kam auch die Wende und dann habe ich auch Kinder gekriegt. Also dann gab es so einen Umbruch in allem, privat und auch beruflich. Und erst dann, 1993, habe ich mich selbstständig gemacht. Da standen ja ganz viele Investoren vor der Tür und brauchten diese Ausgleich- und Ersatzpläne, um ihre Baumaßnahmen umzusetzen. Damit habe ich mich selbstständig gemacht. Also da ging es noch gar nicht so um Pflanzung, sondern da ging es um Baugenehmigungsverfahren begleiten und Ersatzpflanzungen unterzubringen, weil die haben Flächen versiegelt und die mussten dann sozusagen das umsetzen, was Bestandteil der Baugenehmigung war.
Also Farben, sogar Pflanzen spielten anfangs keine große Rolle in der gärtnerischen Praxis von Petra Pelz. Aber Anfang der 90er Jahre sollte sie ein neues Kapitel aufschlagen unter der Überschrift Ein Buch, ein Brief, ein berühmter Gärtner und Prärie Gelb. Dann bist du zu den Pflanzen gekommen, weil du eines Tages mal in einem Buch geblättert hast von Wolfgang Oehme, Die romantischen Gärten. Hast du das Buch noch?
Ja, das Buch liegt hier auf dem Tisch.
Können wir es mal holen?
Ja, können wir mal holen.
Das ist jetzt das Buch, mit Widmung.
Mit Widmung. Von James van Sweden und Wolfgang Oehme.
Der Wolfgang Oehme hat eine ganz kleine Schrift wie ein Buchhalter. Und der James van Sweden
war ja auch der Künstler. Stimmt, das sieht man an der Schrift.
Und dann hast du geblättert.
Ich kann einfach mal zeigen, was mich begeistert hat. Mich hat einfach diese Großzügigkeit überzeugt. In 1993 war ja bei uns und auch in den alten Bundesländern, da gab es ja kaum Stauden. Stauden galten als pflegeaufwendig. Es gab auch noch nicht diese Mischpflanzung. Es gab eigentlich gar keine Stauden. Also die Vorbilder waren Karl Förster mit Staudenprachtbeete, ja, mit Prachtstauden. Und im öffentlichen Grün hat man natürlich die Hände hochgerissen und war der Meinung, es ist halt so pflegeaufwendig. Und dann kam auf einmal dieses Buch mit diesen überbordenden Pflanzenlandschaften, in die man so eintauchen konnte. Da gab es hohe Häuser und breite Straßen und eben diese plakative Wirkung dieser Pflanzen. Und ich hatte vorher sowas noch nie gesehen und habe gedacht, oh, das sieht toll aus.
Was wir hier sehen, das ist also eine Riesenwiese.
Große Gruppen von Blattstauden, von Blütenstauden, durchwebt von Gräsern. Und wir sehen hier auch Gelb übrigens. Ja. Das sind alles immer gebrochene Töne ganz oft. Klar, das ist jetzt ein klares Gelb, aber viele gebrochene Töne, das ist gar nicht in der Natur, gibt so viel Grün. Das wird manchmal so überbewertet. Klar, wenn man die Blüten nebeneinander sieht, aber die blühen ja auch nacheinander. Und wenn sie direkt nebeneinander stehen, spielt es eine Rolle. Aber ich finde, so wichtig sind vielmehr, dass die Pflanzen gesundes Laub haben, dass sie sich gut regenerieren, dass sie vom Austrieb bis zum Absterben einfach eine schöne Figur machen, dass sie immer gut aussehen. Weil wenn man es großflächig pflanzt, dann ist es wichtig, dass die Eigenschaften stimmen, dass die Blätter gut aussehen. Denn wenn die Pflanzen in sich zusammenfallen, auch wenn sie eine schöne Blüte haben, dann hat man ja nichts gekonnt. Also ist für mich und auch für Oehme van Sweden, das habe ich halt gelernt, sind die Eigenschaften und die Statur und die Blätter wichtiger als die Blüte.
Wolfgang Oehme ist in Chemnitz geboren, ist dann 1957 in die USA ausgewandert und hat da eben diese riesigen flächigen Gärten mit Stauden ohne Rasen gemacht. Und ich habe gelesen, eine seiner Lieblingsstauden war allerdings Rudbeckia Fulgida, der Goldsturm, ist ja auch gelb.
Das ist eine tolle Staude und tatsächlich, als ich angefangen habe, ich hatte ja auch gar nicht so eine große Ahnung. Also das, was man beim Studium halt so lernt, ja. Und unsere erste Zusammenarbeit war so, dass wir die Hardware geplant haben, also die Wege, und haben uns um alles andere gekümmert. Und Öme van Sweden hat den Pflanzplan gemacht. Und als ich dann später geplant habe, dann habe ich auch erstmal das so gemacht wie er und habe mich dann eigentlich erst weiterentwickelt. Und das ist jetzt schon über 30 Jahre her, ja.
Und da müssen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, denn du hast dieses Buch dann damals geblättert und hast dann Briefpapier genommen und hast dem Öme einen Brief nach Amerika geschrieben.
Genau, also wir waren ja nach der Wende auch erstmal total verunsichert, ja. Das kam auch durch diese ganzen Umstände, ja. Wo steht man denn nun? Ist die Ausbildung eigentlich ebenbürtig wie die in den westdeutschen Bundesländern? Und da war man eben sehr verunsichert. Aber trotzdem habe ich mich dann nach außen orientiert, weil ich das so toll fand. Und habe dem, obwohl ich schüchtern war und so ein bisschen eingeschüchtert auch war, von der ganzen Situation ihm halt einen Brief geschrieben. Und ich hätte es nicht gedacht, er hat einfach geantwortet. Und stand.
Was hast du denn geschrieben?
Naja, wenn er aus Chemnitz ist, ich finde das Buch so toll. Und ob er uns unterstützen könnte, weil ich mache mich gerade selbstständig. Und dann hat er gesagt, wir könnten noch zusammenarbeiten. Auf einmal stand er vor meiner Tür, weil er war jedes Jahr einmal in seiner Heimat und hat gesagt, er könnte doch mal vorbeikommen. Ja, und dann bot er mir die Zusammenarbeit an und tatsächlich hatten wir gerade Aufträge, wo ich ihn mit einbeziehen konnte. Und das war der Beginn einer Freundschaft und einer Zusammenarbeit eben auch.
Er galt ja als sehr kauzig, dass er den Leuten auch schon mal Sachen in den Garten pflanzt, die gar nicht bestellt haben. Wie hast du den denn erlebt? Was war das für ein Typ?
Man musste sehr tolerant sein, aber er war ein liebenswerter Kerl, ja. Er war ein bisschen kauzig und im Grunde genommen hat er sich fast ausschließlich nur für Pflanzen interessiert. Es gab links und rechts kaum was, außer gesunde Ernährung. Wir waren mal einmal im Berggarten. Der war auch lustig und hat sich einen Spaß draus gemacht. Dann hat er einfach Unkraut irgendwo rausgerupft und hat sich das vor den Augen der anderen Gäste, die da waren, in den Mund gestopft. Und dann hat er natürlich gelacht. Die haben dann natürlich komisch geguckt. Und dann ergab sich ein Gespräch zu vegetarischer Ernährung. Er war ja auch Vegetarier, ja. Er hat ja immer Bananen im Beutel gehabt und Äpfel, ja, und fand das natürlich super lustig. Ja, und dann hat er natürlich immer abends angerufen. Also es gab ja diese Zeitverschiebung. Manchmal um 19, wenn man schon sehr müde war, dann hat Wolfgang angerufen. Man wusste, wenn man das Telefon abnimmt, dann hat man Gespräche manchmal so 1-2 Stunden. Also es war schon sehr anstrengend, sehr kauzig, aber unheimlich bereichernd eben auch, weil er wusste ganz viel über Pflanzen. Und immer wenn er denn da war, jedes Jahr einmal, dann haben wir natürlich botanische Gärten besucht oder Gärtnereien. Der hatte viele Kontakte auch zu Gärtnereien. Und natürlich waren wir auch mehrmals dann in Amerika und haben dort Gärten besucht, seine Gärten und auch Gärtnereien wie Kurt Blümel oder so. Und da eröffnete sich für mich eigentlich eine total neue Welt. Und er war eben sowas wie für mich wie so ein Mentor in der Zeit. Und ich habe eben ganz viel gelernt und habe natürlich aber nicht nur von ihm gelernt. Ich habe mich dann auch internationalen Gruppen angeschlossen und mich auf Reisen begeben. Also er hat im Grunde genommen wie so ein kleines Samenkorn gelegt, ja, und das ging dann irgendwann auf.
Zum Beispiel?
Na, dieses Gucken nach robusten Pflanzen. Also ich gucke mir die ganz kritisch genau an, mit welcher Pflanze ich in größeren Tuffs pflanzen kann. Natürlich gibt es da immer neue Arten, die man inzwischen kennengelernt hat. Und dieses großzügig sein und dieses maßstäbliche Pflanzen, dass man sich den Raum anguckt, die Umgebung. Und wenn es eine großräumige Umgebung ist, dann pflanze ich auch maßstäblich in größeren Gruppen, wie zum Beispiel auf der Buga in Erfurt. Da gab es ja 4000 Quadratmeter Fläche. Und dann kann man wuchtiger, höher, voluminöser und größer sein, braucht ganz andere Pflanzen. Diese dichten, größeren Gruppen einer Art, das macht es eben auch pflegeleicht, das macht es plakativ. Und dann, wenn man zum Beispiel kleine Gärten hat, dass man darauf reagiert und den Maßstab dann einfach runterbricht auf kleinere Flächen. Man kann ja auch großzügig in kleinen Gärten pflanzen, weil die Leute sagen dann immer, das sind ja auch große Flächen, darum wirkt das so. Ja, das stimmt, aber man kann genauso großzügig eben das Runterbrechen niedriger werden und trotzdem größere Gruppen einer Art pflanzen. Und das macht den Unterschied zu Mischpflanzung zum Beispiel, die auch sehr schön aussehen können, aber eben natürlich auch pflegeaufwendiger sind und ganz anders wirken.
Wir blättern weiter in dem Buch von Wolfgang Öme und James van Sweden und immer wieder finden sich große Flächen mit gelbblühenden Stauden, bis Petra Pelz auf ein besonderes Bild stößt. Oh, ist das diese Rudbeckia, seine Lieblingspflanze?
Ja, das ist die Lieblingspflanze. Aber das ist nichts für den Klimawandel. Es war eine Präriepflanze, wo man immer sagt, die sind trockenheitsverträglich, aber die braucht Feuchtigkeit, ja. Also die schlappt, wenn es eben trockener ist. Von daher ist es nichts für trocken.
Was man hier auch sehr schön sieht, ist auch, dass die Gräser dazwischen natürlich auch so einen goldbraunen Ton haben, ne? Also da kommt ja auch nochmal wieder ein ganz anderes Gelb mit rein.
Genau. Also es gibt die Sorte die Amii, die verträgt mehr Trockenheit. Die verwende ich statt der hier. Ich pflanze auch anders, weil ich pflanze strukturierter. Ich habe dann mal eine Höhe hier zwischen. Also er hat wirklich Flächen aneinander gesetzt.
Ja, war schon wieder gelb. Gelb mit pink.
Das würde man heute, also das würde man ein bisschen verpönen, ja? Gelb und rosa, also dieses Pink.
Du hast gesagt, du bist auf Reisen gegangen, Reisen durch die Natur oder Reisen durch botanische Gärten.
Ich habe mich dann in internationalen Gruppen angeschlossen. Damals gab es so eine Bewegung, die nannte sich Perennial Perspectives. Das war 1993, da war Britta von Schöneich und verschiedene Gartengestalter, die man heute auch kennt, die haben sich dort getroffen und damals war mir die Bedeutung gar nicht so bewusst. Und das waren immer Symposien mit Gartenreisen, wo Gleichgesinnte zusammenkamen und über Pflege diskutiert haben, über neue Trends, über Pflanzungen und die sich ausgetauscht haben, die aber auch über Probleme, die es gab, im öffentlichen Grün diskutiert haben. Und ich konnte damals ja, ich komme ja aus dem Osten, nicht so gut Englisch und trotzdem habe ich verstanden, worum es ging und habe Kontakte geknüpft und ich war mindestens 5-6 Mal irgendwann. War das denn zu Ende? Gab es das nicht mehr? Dann wurden diese Staunenzusammenkünfte an den Hochschulen in Deutschland hier weitergeführt. Aber damals war das für mich eine ganz wichtige Zeit, weil ich einfach ganz viel unabhängig von Öme gesehen habe und jede Reise, jede Begegnung war für mich einfach immer etwas, wo was hängen blieb und das habe ich immer mittransportiert und diese Erkenntnisse sind halt in meine Arbeit eingeflossen. Und so ging das immer weiter.
Ja, und es ging ja wahnsinnig erfolgreich weiter. Du bist die erste Europäerin, die einen Landscape Design Award bekommen hat. Du hast IGAS gemacht in Rostock, dafür hast du auch den Preis gekriegt, Gartenschauen, Gärten prämiert, TASPO Award. Und was dir ja auch immer ganz wichtig ist, ist zu gucken, wie entwickelten sich diese Pflanzen? Also wie kommen die eben alleine vielleicht 30 Jahre klar im besten Fall? Aber woher wusstest du das dann? Man kann ja nicht immer 5 Jahre warten.
Naja, das erfährt man eben, indem man reist, sich austauscht. Und ich hatte ja auch einen eigenen Garten. Und da hatte ich natürlich auch so ein kleines Arche Noah-Beet, wo ich mir Pflanzen ausprobiert habe. Und habe versucht, auch selbst großzügig im eigenen Garten zu pflanzen. Das war einmal in Biederitz mein Garten und später jetzt auch hier in Hannover. Da probiere ich eben ganz viele Dinge aus und sehe, wie Pflanzen sich verhalten. Und wenn so eine Gartenschau war und es gab neue Pflanzen, die ich nicht kannte, sowas gab es ja auch. In den Beschreibungen hört sich ja immer alles ganz toll an. Dann habe ich einfach versucht, die erstmal in kleinen Dosen mit einzubeziehen. Und es ist auch passiert, zum Beispiel gab es mal so eine Achillea Love Parade. Die fand ich so toll, das las ich so toll in dem Katalog. Und dann war die kurzlebig zum Beispiel. Sowas passiert natürlich. Aber da darf man natürlich das nicht auf großen Flächen ausprobieren, sondern im Kleinen erst. Und so habe ich immer auf das Bewährte zurückgegriffen und habe dann in kleinen Dosen Dinge dazu getan. Und so entwickelt man sich immer weiter, beobachtet. So wächst natürlich auch das Wissen Stück für Stück.
Das eine ist, dass du als Pionierin gehst bei diesem New Perennial Movement, also deine Pflanzungen mit Stauden. Ich sehe schon, du verdrehst ein bisschen. Warum magst du das nicht so?
Ja, das sind immer diese Oberbegriffe, ja. Es ist einem ja nicht bewusst, wie man das nennt, aber zumindest man macht das einfach und dann hat es auf einmal einen Namen.
Ich habe noch einen Namen für dich, nämlich New Garden Communication Movement, weil du sehr früh die Chancen erkannt hast von digitaler Wissensvermittlung. Wie kam das?
Also ich hatte einmal die Idee zu bloggen. Also ich habe angefangen mit dem Blog und irgendwann habe ich auch angefangen und dachte, wenn ich mal älter werde, ist doch eine schöne Idee, nicht einfach die Tür umzuschließen, sondern mein Wissen weiterzugeben in Kurse. Und die waren erst 1:1 Kurse, aber das war so anstrengend, weil man immer Räume finden musste, man musste es bekannt machen. Und dann bin ich auf Online-Kurse umgestiegen, ist das falsche Wort. Ich habe mich daran gearbeitet, weil es ist gar nicht so einfach. Ich habe dann selber ganz viele Kurse gemacht, wie man Online-Kurse erstellt. Da habe ich selber teure Kurse gekauft und viel gelernt. Und war da eigentlich auch sehr erfolgreich. Aber dieser Launch, das strengt mich eben sehr, sehr an, weil ich einfach ein Mensch bin, der lieber introvertiert arbeitet, als extrovertiert immer sagt, hier bin ich und ich möchte was verkaufen. Und so ist es jetzt auch, dass wir die Kurse auch langsam einstellen. Obwohl, als sie liefen, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe ungefähr 360 Menschen online begleitet auf dem Weg, ihr eigenes Beet zu planen und mein Wissen als Pflanzplanerin halt weiterzugeben, um Leuten zu helfen. War ja auch gerade in der Zeit Corona und in der Zeit, wo der Klimawandel jetzt eben so sehr spürbar ist. Und von daher dachte ich, die Leute haben alle ein Problem, wissen nicht mehr, was sie pflanzen sollen, haben Angst um ihre Gärten, alles vertrocknet. Und es gibt so schöne Konzepte, die man weiter transportieren kann. Und dann habe ich diesen Online-Kurs, eigentlich sind es ja zwei, ins Leben gerufen und das war schon erfolgreich, wenn auch anstrengend, das immer so zu verkaufen. Und ich bin kein Verkäufer.
Du hast ja noch was, nämlich eine Pflanzen-App. Und da kann jeder Laie, jeder Profi selber ein Beet planen. Ich habe da mal reingeguckt gestern und dann habe ich nur angegeben, kann man ja alles so anklicken, Lebensbereich Kübel, Bodenfeuchte, feucht, sonnig, Balkon, Terrasse, Petras Favoriten kann man auch einklicken, ne? Und dann habe ich angeklickt Farbe Gelb und da kamen dann wunderschöne Heleniumarten. Was kann ich mit denen alles machen?
Na, Helenium kommen ja auch aus Nordamerika und man kann sie schön auch in Gruppen verwenden. In kleinen Gärten kann man sie schön als Hintergrund verwenden, auch als blühende Hecke zum Beispiel, und man kann sie ganz toll mit Gräsern und anderen Präriearten kombinieren. Die kommen ja auch aus Nordamerika und haben ja auch eine Bandbreite an Höhen und an warmen Farbtönen, Orange, Rot und Gelb. Und ja, man kann damit schön spielen und zum Beispiel mit Weiß, mit viel Weiß kombinieren. Und dann sieht das gar nicht mehr so dominant und aufdringlich aus. Dann sieht das richtig klasse aus.
Was kann ich denn bestenfalls mit Gelb erreichen? Also kann ich laienhaft gesagt dunkle Ecken heller machen oder kann ich irgendwie was größer machen oder kleiner machen oder wie könnte ich das einsetzen?
Also Gelb im Wechselflur zum Beispiel an Eingängen. Gelb ist ja eine Farbe, die Achtung sagt, genauso wie Rot. Das ist ja eine Signalfarbe. Und wenn man besondere Punkte betonen möchte, dass man zum Beispiel Umlenkpunkte in einem Park, dann muss man Gelb pflanzen, weil dann gehen die Menschen dahin und von da aus eröffnet sich vielleicht ein neuer Parkteil oder so. Also man kann es einfach als Signal verstehen, dass man mit Pflanzen auch lenken und leiten kann oder Eingänge betonen, zum Beispiel auf Gartenschauen. Da verwenden wir auch im Wechselflur ganz viel Gelb und Rot. Und das sind immer die Farben an den Eingängen, weil die Leute begrüßt werden von dieser kräftigen Farbe. Weil das ist so ein Signal. Zum Beispiel, man hat einen Park und dann ist hinten eine nicht beachtete Ecke. Dann geht man da hin, weil man neugierig ist, dass da was leuchtet. Und dann geht es weiter vielleicht. Da kann man einfach Signale setzen.
Wie so eine Schnitzeljagd, ohne dass der Besucher es wahrscheinlich merkt.
Man kann lenken und leiten durch Farbe.
Und was kann ich dann alles genau machen mit der App?
Im Grunde genommen hatten wir zu den Online-Kursen Karten drucken lassen. Und zwar 350 Karten. Die haben wir 200 Mal drucken lassen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Memory. Man kann praktisch vorher eine Vorauswahl treffen und die am Tisch hin und her schieben. Und dann kann man sorgloser planen. Und wir haben die immer den Kursteilnehmern hingeschickt. Die waren Bestandteil des Online-Kurses. Und irgendwann kam ich mir vor wie eine Poststation. Das ist nämlich mühsam, die in die Schweiz und überall hinzuschicken. Das waren immer solche Riesenstapel. Und dann habe ich an das Spiel Solitär gedacht und dachte, das müsste doch auch online gehen. Da kann man nämlich Spielkarten hin und her schieben per Drag and Drop. Und dann habe ich Entwickler gesucht und bin fündig geworden. Und wir haben einen ganz tollen Webentwickler gefunden, der uns vor 5 Jahren diese App in kleiner Ausführung erstmal umgesetzt hat. Und natürlich gibt es tausende von Pflanzen und es wurde immer mehr und die Funktionen wurden immer mehr, die Nutzer wurden immer mehr. Und heute haben wir fast 10.000 Pflanzen und demnächst sind es 10.000 Pflanzen und viele Funktionen. Und man kann ein Moodboard erstellen, das ist so wie eine Collage. Man kann sich darüber im Klaren sein, welche Pflanzen zu welchem Standort passen, und hat eine Vorauswahl getroffen. Es ist kein Planungstool Oft wird das verwechselt, aber man kann die richtigen Pflanzen finden und man kann sich über die Pflanzen informieren. Per Knopfdruck gibt es einen Blühzeitenkalender. Das hat früher sehr viel Arbeit gemacht. Darum nutzen das jetzt gar nicht mehr so die privaten Menschen, sondern vielmehr auch Profis, Gärtnereien, Galabauer, Landschaftsarchitekten und Kommunen. Man spart unglaublich viel Zeit und man kann natürlich auch selbst mit dem Kunden am iPad eben auch verändern. Wenn er sagt, die Pflanze mag ich nicht, ich mag kein Gelb, dann kann man das Gelb eben austauschen.
Oder sagen, versuchen Sie es doch mal mit einem schönen hellen Gelb. Ne?
Ja, genau, versuchen Sie es mal mit einem schönen
Gelb. Also du gibst ja ganz viel von deinem Wissen ab. Mein, klar, man verdient doch was damit, aber man könnte ja sagen, ach nö, das behalte ich alles für mich und das sollen die anderen selber drauf kommen. Ich bin die Beste. Ist das auch das, was du erfahren hast von Wolfgang Oehme, was du jetzt weitergibst?
Ja, also ich meine, ich kann irgendwann die Tür zuschließen und behalte alles für mich, aber warum soll ich das tun? Ich finde, so hat man einfach noch was, da kann man ewig noch dran arbeiten, auch wenn ich später mal nicht mehr arbeite. Es macht mir einfach Spaß, man ist mit der Pflanze verbunden. Wir möchten gerne junge Leute auch unterstützen und für Schulen, wenn es über die Schule geht, dann ist die Nutzung für ein halbes Jahr und manchmal auch ein Jahr kostenlos. Wir möchten einfach, dass das im Unterricht verwendet wird. Irgendwann werden natürlich auch aus den jungen Leuten Kunden, aber man tut natürlich auch was für junge Leute. Gerade die Pflanzenverwendung hat es ja immer ein bisschen schwer und so werden die spielerisch auch an die Pflanzen rangeführt. Wir haben jetzt 7.500 Texte geschrieben. Man sieht auch, wo Pflanzen herkommen, wie die wachsen, welche Bedürfnisse die haben, wie man die verwenden kann, welche Eigenschaften sie haben und manchmal auch, wo die botanischen Namen herkommen. Weil da transportiert man auch ein bisschen Gartenkultur und Gartengeschichte, die ja auch schon in der Versenkung verschwunden ist. Ja? Wenn Siebold zum Beispiel auf Reisen gegangen ist und in ferne Länder, damals im vergangenen Jahrhundert, und dann Pflanzen mit nach Europa wiedergebracht hat und daher dann der Name kommt oder so, das finde ich sehr spannend.
Haben sich schon Schulen gemeldet?
Es gibt schon viele Kooperationen. Einige Hochschulen sind dabei, aber viele gärtnerische Ausbildungsstätten für Landschaftsgärtner. Und das freut mich natürlich besonders. Und ich habe das von Wolfgang Oehme erfahren, wie schön das ist und schließt sich irgendwie auch der Kreis. Und mir gibt es einfach ein ganz tolles Gefühl.
Und apropos, da schließt sich der Kreis. Du hast ja eigentlich immer alleine gearbeitet. Jetzt hast du ihn aber geöffnet für eine junge Landschaftsarchitektin, Leonie Humenda. Mit der arbeitest du zusammen seit 2020. Und da hat man auch schon den Eindruck, ihr arbeitet auf Augenhöhe. Warum ist dir das jetzt wichtig?
Es muss ja irgendwie weitergehen. Und auch das macht mir einfach Spaß, dass man einfach einen jungen Menschen an die Hand nimmt. Hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber Leonie kann auch was, was ich vielleicht nicht kann, wenn es jetzt um technische Dinge geht. Wir arbeiten ganz toll zusammen und sie hat einfach eine Chance, demnächst das zu machen, was ich vielleicht mal gemacht habe, oder zumindest hat sie die Möglichkeit und ich kann ihr dabei helfen und kann mich irgendwann, wenn ich denke, dass es soweit ist, einfach mal rausziehen. Auch das gibt mir ein gutes Gefühl. Das geht eigentlich in dieselbe Richtung wie das mit der App.
Ja, und dann ist Leonie tatsächlich noch kurz zu uns gestoßen und weil wir uns ja heute immer mal wieder über die Farbe Gelb unterhalten. Du gehörst zu einer jüngeren Generation und ich habe neulich gelesen, Gelb war vor ein paar Jahren sogar wieder Trendfarbe in der Mode, das war im Jahr 2018. Und interessanterweise hatte dieses Trendgelb wieder was mit Prärie zu tun. Das war ein Gelb, das von den Brustfedern eines amselgroßen Vogels Sternella stammt, der in den Prärielandschaften von Nord- und Mittelamerika lebt. Und der Rest seines Gefieders ist ja so fein gezeichnetes Graubraun, also Gelb-Graubraun. Beim Vogel, was wäre für dich eine Gelb-Kombi im Garten?
Gelb und Blau. Tatsächlich habe ich jetzt auch gerade an. Klassische Kombination, aber finde ich trotzdem toll. Also das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Ansonsten, was vielleicht Petra auch schon gesagt hat, ist dieses Zitronengelb. Ne, das ist sehr, sehr schön, finde ich. Und lässt sich mit vielem kombinieren eigentlich, ja.
Also Gelb und Blau, da sind wir eigentlich wieder bei Van Gogh, der das ja auch so gemacht hat, Gelb und Blau.
Also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel für ein Projekt das Thema Weiß mit Hellgelb, Gelb und dann ins Orange übergehen. Das ist auch eine schöne Kombination, finden wir. Das probieren wir jetzt mal aus.
Und was strahlt das dann für dich aus?
Lebensfreude, eine Frische irgendwie.
Also auch von Leonie gibt es keine gelbe Karte für Gelb. Petra, glaubst du, dass Gelb im Garten auch wieder beliebter werden wird?
Ich glaube, dass Gelb immer, wenn es gut gemacht ist, Wenn es gute Beispiele von Gelbpflanzen gibt, die gut verwendet werden, kann ich mir vorstellen, dass diese Kombinationen auch ein Vorbild sind für andere Gärten. Und man muss es einfach gut machen. Zum Beispiel war früher Rosa und Gelb nicht so gewollt. Aber ich habe zum Beispiel auch im Wechselflor gibt es hellgelbe Tulpen mit hellrosa Tulpen. Und das sieht wunderschön aus. Also es kommt eben einfach wahrscheinlich auf die Farbe selber an und auf die Kombination. Und dann, wenn das Leute toll finden, dann pflanzen die das eben auch nach. Und darum denke ich mal, wird es vielleicht immer aktuell sein, wenn es gute Beispiele gibt.
Wenn ich dich jetzt so angucke und ich müsste dich, so wie du auf mich wirkst, mit einer Farbe beschreiben, dann würde ich auch vielleicht ein leichtes, freundliches Vanillegelb wählen. Mit welcher Farbe würdest du dich am ehesten charakterisieren?
Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich liebe auch die Farbe hellblau, ja? So was Frisches. Ja, hellgelb finde ich auch schön. Hellgelb und auch hellblau.
Und nach unserem Gespräch erst habe ich mir übrigens das Profilbild von Petra Pelz auf ihrer Homepage angeguckt. Da sitzt sie im Schneidersitz auf dem Boden, umrahmt von gelben Blüten in vanillegelber Strickjacke. Sieht tatsächlich nach einer innigen Beziehung zu Gelb aus. Ein paar Bilder und natürlich der Link zu ihrer Homepage und ihrer Pflanzen-App und auch zum Buch von Wolfgang Oehme und James von Sweden findet sich wie immer auf gartenradio.fm. Ich verabschiede mich frei nach Heinz Ehrhardt mit den Zeilen: Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen, auch finden wir das Gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte: Daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Bleiben Sie fröhlich. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem wie immer fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Gelbspötter. Gartenradio Ausblick.
Bitte schneiden. Beim nächsten Mal geht es um den Chelsea Cut bzw. Chop. Dieser Schnitt hat seinen Namen von der Chelsea Flower Show in London. Da bringen mit diesem besonderen Schnitt Profis ihre Stauden zum richtigen Zeitpunkt in üppigster Manier zum Blühen. Denn die Pflanzen müssen genau auf den Punkt in diesen 5 Tagen im Mai prächtig sein. In diesem Jahr findet die Chelsea Flower Show übrigens vom 20. bis 24. Mai statt. Ja, und was die Profis können, das können wir uns abgucken. Wie das funktioniert mit dem Chelsea Cut, welche Pflanzen das mitmachen und welche nicht und warum wir länger was davon haben als nur 5 Tage im Mai. Das alles verrät uns in der nächsten Folge Janek Weber, Gärtner in der Alexianer Klostergärtnerei.